Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Als es ausgezeichnet wurde und im Oktober 2017 folgte dann Löwenblut um Konradin von Hohenstaufen und dessen außergewöhnliches Schicksal. Das Buch wurde dann auch aufgegriffen und in den ARD-Literaturempfehlungen mit aufgenommen.
Sehr gut, dann direkt mal die erste Frage an dich. Bevor man anfängt zu recherchieren, braucht man ja ein Thema. Wie findest du überhaupt deine Geschichte?
Sehr gute Frage, vielen Dank, Martina. Bei meinen Themen, irgendwie sind die an mich rangestolpert. Das erste Buch, Blutförde, beruht auf einer Sage aus der Gegend, in der ich aufgewachsen bin. Und in der vierten Klasse hat uns, also die ganze Klasse, unsere Lehrerin... Ich weiß nicht. Unsere Lehrerin ins Museum verschleppt. Heimatmuseum war für so einen Viertklässler mäßig interessant, aber in der Ecke stand so ein alter... ausgebleichter Baumstamm und um den rankt sich die Förde, die Sage der Blutförde. Ja, und da wurde ich neugierig und das Thema hat mich nicht mehr losgelassen, vom Viertklässler bis zum Erwachsenen. Als ich dann groß war, habe ich angefangen zu recherchieren und daraus wurde dann der Roman und durch die Recherche bin ich dann auch auf die nächste Geschichte gestoßen.
Und wie geht's bei dir, Marita?
Ja, also ja, jetzt klappt's. Ja, ich bin tatsächlich bei meinen ersten drei Romanen auch per Zufall drauf gestoßen. Bei einer Wanderung im schönen Eifelstädtchen Neuerburg habe ich die Legende gefunden, ohne zu wissen, dass es eine Legende ist, die mich dann inspiriert hat zu meinem ersten Roman Hexenliebe. Ich habe dann festgestellt, in meiner Heimat rund um Trier gab es die ersten Massenverfolgungen zum Ende des 16. Jahrhunderts. Ja, die zweite Geschichte kannte ich schon sehr lange. Ich lebe seit 1989 in Bad Kreuznach und dort gibt es einen lokalen Helden, der heißt Michel Mort, so muss man das aussprechen. Mort heißt aber tatsächlich Tod auf Französisch. Und der rettete in einer Fehde zwischen dem Grafen von Sponheim, der Kreuznacher aus Kreuznach und dem Erzbischof von Mainz, eben seinem Dienstherrn das Leben. Aus dieser Geschichte entstand dann ein Roman über Fehdewesen und auch Rechtlosigkeit der Frau im Mittelalter. Und gerade als ich mich mit der Rechtlosigkeit beschäftigt habe, habe ich die Ausnahmeerscheinung entdeckt, die Loretta von Starkenburg-Sponheim, die einzige Frau im 14. Jahrhundert, die halt bei uns in der Region Rheinland-Pfalz oder eigentlich auch im ganzen römisch-deutschen Reich eine Regentschaft innehatte und sich gegen alle ihre männlichen Widersacher durchgesetzt hat. Und daraus wurde dann mein letzter Roman, Die Frauenburg. Also alles im Grunde genommen Zufallsentdeckungen, eine schon lange her, die anderen eben kurzfristig.
Gut, dann ist die nächste Frage, wie geht ihr denn jetzt eigentlich bei der Recherche vor? Wie findet ihr eure Informationen? Möchtest du direkt weitermachen?
Ja, also wenn ich so eine Kerngeschichte habe, muss ich natürlich erstmal schauen, bringt es denn eigentlich der Hintergrund der Zeit? Dann beginne ich einfach halt zu gucken, was ist in dieser Zeit halt passiert. Ja, das am Anfang helfen mir einfach Google suchen und dann komme ich eben natürlich halt von einer Quelle zur nächsten. Bisher ist es mir bei all meinen Büchern so gegangen und mittlerweile habe ich das fünfte fast fertig, dass ich festgestellt habe, Geschichte, die reale Geschichte ist viel fantastischer als alles, was man sich ausdenken kann. Und der Plot zu dem Buch, also die Kerngeschichte weiterzuentwickeln, das entsteht bei mir im Rahmen dieser Recherchen, wo ich dann alle Ereignisse halt mit aufnehme, die dramaturgisch spannend sind.
Monika, wo hast du einen Geheimtipp für uns, wie du bei der Recherche vorgehst und wo du deine Informationen findest?
Also für mich ist auch ein wichtiger Punkt der Anfang übers Internet, wo ich extrem dankbar bin. Also ich komme aus München und die Staatsbibliothek in München hat mittlerweile einiges an Werken auch online zugänglich und online abgescannt. Das heißt, wenn mir nachts um 11 einfällt, oh Gott, für diese Szene muss ich doch noch einfach tiefer ins Detail gehen, dann kann ich mich online auch einloggen, kann zumindest gucken, ob da was verfügbar ist und sehr oft ist das auch der Fall und habe da einfach eine super Quelle. Von Vorteil ist auch durchaus, wenn man die alten Schriften noch beherrscht. Also ist wirklich ein wichtiger Punkt. Im letzten Roman Löwenblut war ich dann auch vor Ort in Neapel und Süditalien, um mir da die Örtlichkeiten noch anzuschauen. Auch das bereichert einen Roman einfach unheimlich, wenn du weißt, okay, die mussten rechtsrum gehen, weil linksrum einfach eine Wand ist. Das kann helfen.
Kleinen Geheimtipp habe ich noch. Es gibt für alles eine App. Ist wirklich so. Es gibt inzwischen eine App, die heißt, ich glaube, in etwa historische Bücher, wo aus der Münchner Staatsbibliothek Handschriften digitalisiert sind, die man sich wunderbar dann in der App anschauen kann. Man kann reinzoomen, man kann sie sogar durchsuchen. Das ist sehr hilfreich, wenn man das Alt- und Mittelhochdeutsche nicht mehr lesen kann. Kann ich nur empfehlen. Und zweiter Tipp, die Kollegen von der Landesdenkmalpflege haben wunderbar viele alte Sachen in ihrem Archiv und sind meistens für eine nette Anfrage auch immer offen, da entsprechend Hilfestellung zu leisten. Direkt zur dritten Frage. Gibt es auch ein zu viel an Recherche? Habt ihr euch da schon mal verzettelt?
Ja und nein. Also es sind immer letztlich mehr Daten, als man eigentlich tatsächlich in einem Buch unterbringt, dabei rausgekommen. Und ich finde es auch sehr wichtig, darauf zu achten, dass es kein historisches Sachbuch wird. Ne? Dass also man den Leserinnen, die Leser nicht mit irgendwelchen überflüssigen Details halt zuschwallt. Meistens habe ich mir mehr Literatur besorgt, als ich letztlich gelesen habe, weil ich dann irgendwann gemerkt habe, es ist genug, es reicht. Ich habe halt das Glück, ich komme gebürtig aus Trier und dort gibt es eine ausgezeichnete historische Fakultät, die zumindest bei meinen bisherigen Büchern immer sehr tolle auch Sammelbände zum Teil hatte, ne? Sodass ich also selbst gar niemals die Originaltexte lesen musste. Das war alles super aufbereitet. Aber man muss aufpassen, dass es nicht zu viel wird.
Ja, Madita, da stimme ich dir absolut zu. Wir Autoren, wir suchen sehr viel an Material und ich denke, in unsere Köpfe muss dann auch viel reinwandern. Aber wie dir ist es mir auch wichtig, dass ich halt den Leser nicht überfrachte. Also es ist trotz allem ein Roman, es soll unterhalten. Bei mir im Hintergrund ist sehr viel mehr Wissen, aber das alles an den Leser drauf zu knallen, ist auch nicht Sinn und Zweck eines Unterhaltungsromans.
Da würde ich direkt nachhaken. Hast du da so eine persönliche Grenze, wo du sagst, oh nee, also diese Information, das ist jetzt wirklich too much, das interessiert den Leser nicht, das verwirrt lieber, das streiche ich raus?
Schwer zu sagen, weil man schon stolz drauf ist, was man alles rausgefunden hat. Aber ich habe eine wunderbare Lektorin und ich habe tolle Testleser, die dann auch mal bemerken, okay, das ist zu viel. Oder auch mal an der Stelle, da darf es gern noch ein bisschen was dazu sein, weil es vielleicht zu knapp gefasst ist, wo du dir dann auch denkst, vielleicht interessiert es die Leser gar nicht und ich es dann halt rauslasse. Also das ist wirklich ein gutes Messwerkzeug zu sagen, ich gebe es auch anderen Lesern, dritten Personen, die nicht auf der Grashöhe im Roman unterwegs sind, sondern ein bisschen höhere Flugebene haben.
Marita, wie ist das bei dir? Hast du da auch so eine persönliche Schmerzgrenze, wo du sagst, das kann ich jetzt keinem mehr zumuten?
Ja, also gerade bei meinem letzten Roman, Die Frauenburg, also der große Gegenspieler der Loretta von Sponheim war ja Kurfürst Balduin von Trier, der hat in seinem Leben, in seiner Machtzeit 50 Fäden geführt. Ne? Jetzt stellt man sich mal ein Buch vor mit 50 Fäden, da musste ich eine Auswahl treffen und da habe ich mir halt einfach die ausgesucht, die eben am dramaturgisch spannendsten gewesen sind. Das ist mir also relativ leicht gefallen. Ich habe auch immer mal wieder die Erfahrung gemacht, jetzt auch bei meinem jüngsten Buch, dass ich manchmal eine Szene aus etwas machen wollte, wo ich dann gemerkt habe, es reicht es einfach nur retrospektiv in einem kleinen Dialog oder einfach in einer kleinen Schilderung zu erwähnen, weil es ist jetzt kein zusätzlicher Erkenntnisgewinn mehr. Das hat immer auch mit Spannungsbögen zu tun, ne, die eben da halt genau eine Rolle spielen.
Gut, ihr sammelt natürlich Berge von Informationen an, das hatten wir ja schon. Wie strukturiert ihr die eigentlich? Wie behaltet ihr da den Überblick bei all den Dateien und Links und Kopien und Büchern? Wie gehst du da vor?
Ja, also wahrscheinlich gar nicht so systematisch, wie man jetzt denken sollte. Ich habe ein gutes Gedächtnis. Ich habe immer schon sehr gerne recherchiert. Das hat mir auch schon zu meinen wissenschaftlichen Zeiten einfach sehr viel Spaß gemacht. Da brennen sich einfach ein paar Ereignisse ein und ich markiere mir eben halt die Dinge, die ich besonders spannend finde. Natürlich dann mache mir Notizen dazu. Und wie gesagt, bei mir entsteht ja erst beim Recherchieren der Plot, sodass ich mir da eigentlich den roten Faden ganz gut halt schon merken kann. Aber natürlich, wenn man im Detail dann ist, muss man nochmal was nachlesen. Das ist logisch. Ne? Das geht nicht alles auf Anhieb in den Kopf.
Monika, du hast da ja ein richtiges System, wie du uns schon verraten hast.
Ja, stimmt. Ich arbeite sehr gern mit einer Schreibsoftware, mit Papyrus. Für mich ist das eine sehr hilfreiche Unterstützung, wo ich mir in der Datenbank, in der ich auch schreibe, die Recherche ablegen kann. Also entweder Links dazu oder auch Bilder dazu, Texte einfach mit integrieren kann und dann mit einem Mausklick auch wieder drauf bin auf dem Ganzen. Für mich ist das digital zu führen sehr viel einfacher als dann nochmal papierhaft. Und in dieser Datenbank, in dieser Datei auch den Zugriff gleich neben meinem Text zu haben, ist für mich eine Riesenerleichterung, bevor ich da Ordner um Ordnerstrukturen auf Festplatte oder externer Festplatte durchsuchen muss. Das hat mir viel Zeit erspart.
Also du bist völlig weg vom Papier und machst das nur noch digital?
Meistens. Es gibt schon Momente, wo ich mir dann was ausdrucke nochmal. Also ich schaue erst, dass ich, wenn ich was Papierhaftes habe, dann fotografiere ich es ab und gebe es halt mit dazu. Wenn ich es dann abgescannt habe und ich brauche es aktuell nochmal, dann drucke ich es mir aus und mache Notizen drauf. Aber es ist auch ein Platzthema. Ich habe keine Riesenvilla, sondern eine Zwei-Zimmer-Wohnung und dann alles papierhaft zu haben, ist schwierig. Ich habe natürlich auch Bücher, wo ich wirklich haptisch nachschaue und da mache ich mir jetzt nicht die Mühe, 500 Seiten in irgendeiner Form abzufotografieren, aber das, was an kleineren Sequenzen ist, geht alles in die Datenbank.
Vielleicht kannst du noch ein paar Worte dazu sagen, wie du das untereinander verschlagworten kannst mit dem Programm. Das ist ja eigentlich sehr praktisch.
Tatsächlich. Also da ist es einfach schön. Ich lege das in der Datenbank entsprechend an mit den Hinweisen. Und im Text selber, also in meinem Manuskript, ist dann auch der Hinweis jeweils farbig oder mit einer Markierung hinterlegt, wo ich dann auch einfach wieder draufklicken kann, wenn ich zum späteren Zeitpunkt nachschauen möchte. Oder wenn ich jetzt nicht über das Manuskript gehe, weil ich vielleicht 2 Monate später erst wieder da an dem Punkt weiterarbeite, dann kann ich natürlich an die Recherchedatenbank selber gehen und habe da ein Verzeichnis, wo ich dann auch mit dem Schlagwort finde, ah ja, genau das war's und da kann ich es aufklappen und detailliert nachschauen.
Das finde ich auf jeden Fall ganz wichtig, denn zum einen behält man so den Überblick über das Material und es ist natürlich direkt praktisch für den zweiten Roman, wenn man sagt, ah, da habe ich doch noch was gefunden. Ja. Verzettelt ihr euch manchmal auch, dass ihr denkt, oh, das ist aber eine interessante Nebenstory, vielleicht sollte ich das Buch lieber darüber schreiben. Wie verhindert ihr das?
Also es ist im Grunde genommen natürlich so, dass weitere Ideen halt kommen. Die konkurrieren dann halt mit anderen, die halt schon vorher da gewesen sind. Also bei Recherche verzetteln kann ich jetzt eigentlich nicht sagen, weil ich lese das dann teilweise halt auch, ich bin halt ein bisschen altmodischer, abends im Bett oder ich lese es im Zug. Ich bin ja als Unternehmensberaterin sehr oft unterwegs, deswegen habe ich auch noch relativ viel auf Papier, ne, und mache mir halt meine Notizen dazu. Und ja, wie gesagt, manchmal stoße ich natürlich dann schon auch noch auf etwas, was ich spannend finde und mal so im Hinterkopf behalte, aber ein neues Buch ist daraus bisher noch nicht entstanden. Also das eher so als Idee.
Wie war es bei dir?
Doch, also bei mir war es ein bisschen anders tatsächlich. Durch die Recherche für mein erstes Buch, für Blutförde, kam ich dann auch weiter auf die Geschichte in Löwenblut. Und der Schwerpunkt hat sich auch von den Figuren her etwas verlagert. Also finde ich auch sehr schön, wie sich's jetzt entwickelt hat, weil ich dadurch halt auch auf eine besondere Figur mit diesem Konradin gestoßen bin.
Also hat es was Gutes für sich. Eine Frage, die sich bestimmt auch viele Leser immer stellen. Wie haltet ihr es mit der Religion quasi, um mit Faust anzufangen? Wie viel Fiktion darf drin sein? Wie real müssen die Fakten sein? Wie spielt ihr da? Es gibt ja auch Fakten, die will man dem Leser vielleicht gar nicht zumuten. Wir haben da gerade schon drüber gesprochen, über die Bienen und den Honig. Das muss ja alles gar nicht sein. Wie viel mischt ihr da rein? Wo sagt ihr, das sollte historisch korrekt sein oder da ist Interpretationsspielraum erlaubt?
Lieblingsantwort? Es kommt drauf an.
Der Klassiker?
Der Klassiker. Es kommt wirklich auch auf den dramaturgischen Aufbau mit an. Mir ist wichtig, die Geschichte schon so zu erzählen, wie sie auch stattgefunden hat. Trotzdem ist es mir auch für Blutfürde so gegangen, dass ich mein Ereignis 2 Monate, ich glaube, nach hinten gezogen habe, weil es einfach spannender war dadurch. Aber sowas erkläre ich dann, auch wenn ich jetzt wirklich was verändern würde in der Geschichte, dann steht es auch im Nachwort drin.
Das ansonsten, wollte ich fragen. Du machst dann wirklich ein Nachwort und erklärst
genau,
das.
Genau, ganz genau, ja.
Ja, das mache ich ganz genauso. Also wenn jemand von Ihnen mal eins meiner Bücher liest, bitte nie das Nachwort zuerst, weil da steht halt schon ganz vieles natürlich dann drin über das Buch. Ich bin ja Psychologin, ich nutze natürlich erstmal jeden Freiraum, den es gibt und zumindest gibt es da halt im Mittelalter sehr viele, um mal zu überlegen, wie kann man sich psychologisch kongruent eigentlich dahin entwickelt haben, wo diese Person dann an historischen Ereignissen beteiligt war. Das ist dann ein quasi fiktiver Teil, aber ich versuche das halt natürlich auch logisch aufzubauen. Dann ist es natürlich auch so, dass ich genau wie Monika manchmal zeitliche Anpassungen vornehme. Und dann kommt es auch darauf an, was ist das Ziel? Ist das Ziel, ein Zeitgeschehen anhand fiktiver Figuren nachzustellen? Dann ist das Zeitgeschehen sehr authentisch, da ist da gar nichts erfunden. Nur wie die Figuren, die fiktiv sind, sich darin bewegen, ist dann eben meine Fiktion. Ist es eben so, wie jetzt bei meinem letzten Buch, wo es eben fast nur historische Personen gibt, dann muss ich eben halt schauen, wie ich mich an Land der dokumentierten Daten dann halt einen Spannungsbogen halt aufbaue. Ne? Und manchmal nutze ich dann halt auch Dinge, die zu der Zeit sich abgespielt haben, ohne dass ich genau weiß, wie die Personen agiert haben. Es gab zum Beispiel zu Beginn des 14. Jahrhunderts eine europaweite Hungersnot. Und da meine Hauptfiguren zu dieser Zeit gelebt haben, habe ich das eben mit aufgenommen, ohne zu wissen, ob sie davon betroffen waren. Soweit erlaube ich mir dann schon halt auch fiktive Teile.
Okay, danke schön. Direkt wieder die nächste Frage an dich. Gibt es bei der Recherche für dich so ein Must-Have und ein absolutes No-Go? Schwierige Frage, ich weiß.
Also definitiv muss halt der Unterbau passen. Ja, ich will jetzt keine Dinge in die Zeit transportieren, wo man sagt, okay, das kann gar nicht gewesen sein. Für mich ist auch ein Must-Have zu sagen, wie saßen die denn zum Beispiel bei einem Festmahl am Tisch? Ja, ich baue schon gerne solche Szenen ein, die dann auch ein gewisses... Okay, die dann einfach auch ein gewisses Leben und eine Lebendigkeit mit drin haben. Aber wenn ich dann an der Tischszene im 13. Jahrhundert schreibe, dann geht's halt für mich durchaus auch darum, die sitzen da, die essen da, wie haben sich die eigentlich den Mund abgewischt?
Ja? Wo zum Teufel kriegst du das raus?
Oder, also man kriegt's raus, aber man muss echt tief graben und man flucht dann 3 Stunden lang mindestens, weil man sich für diese Szene entschieden hat. Aber ich meine, da hat man dann eh schon so viel Arbeit reingesteckt und dann kann man es auch durchziehen.
Wo hast du jetzt genau diese Information gefunden damals?
Also ich habe da in einem speziellen Forum geguckt, bin dann da wirklich tief rein. Es beschäftigt sich von einer sehr handwerklichen Seite auch mit dem Mittelalter. Und dann habe ich nochmal gegengecheckt, ob ich in der Bibliothek auch noch was dazu finde, also in der Stabi. Und bin dann über irgendwelche Hochzeitsgesellschaften und, also da wurde, also nicht unbedingt unterhaltungsgeschichtlich darüber geschrieben, aber oft sind halt dann so Verzeichnisse auch dabei, was hatten die da an Verbrauch? Und dann kriegst du schon ziemlich viel raus.
Also aber es ist, also schön ist es nicht.
Ja. Ja.
Marita, wie ist das bei dir?
Ja, also No-Go sind für mich halt wirklich ganz grobe historische Verfälschungen. ein Horrorthema ist für mich immer, mich mit den Währungen der einzelnen Zeiten zu beschäftigen, weil ich würde jetzt nie auf die Idee kommen, einen Gulden in 100 Kreuzer zu teilen, ne? weil das eben heute unser metrisches System ist. Dann tue ich mir dann lieber halt ein paar entsetzlich langweilige Artikel rein. Es gibt auch oft widersprüchliche Informationen. Also man kann drei Artikel lesen und hat dann drei verschiedene Infos. Muss man dann natürlich halt schauen, okay, was ist das möglicherweise plausibelste? Es gibt auch manchmal Dinge, gerade über Gewohnheiten der Zeit, da schaudert man erst vor zurück. Als ich zum ersten Mal geschrieben habe, sie schnurzte sich in ihren Ärmel, da schaudert es ein. Aber leider war das damals so, ne? Das machten die halt. Und ich kann mir zwar nicht vorstellen, wie sie danach irgendwie einem Festmahl weitermachten, aber das gehört eben halt dann auch in die Zeit, ja. Also, und was ich auch nicht mag, sind die Dinge zu verharmlosen, ja. Also ich versuche keine voyeuristischen Szenen zu schreiben, wo ich Gewalt verherrliche oder habe so dauernd Stilmittel drin wie Vergewaltigung, was hasse ich. Aber wenn es eine gewalttätige Zeit war, dann gibt es auch ein, zwei Szenen, die das eben halt leider auch abbilden, weil es soll ja auch historisch authentisch sein.
Sehr gut. Dann noch so eine abschließende Rundfrage. Was fasziniert euch eigentlich an historischen Romanen und der Recherche?
Mich fasziniert vor allem das, was man rausfindet. Wie viel Schicksale, wie viel Leidenschaft auch in der damaligen Zeit durchaus da war, wo sich die Menschen auch zusammengeschlossen haben, wo sie sich aufgerafft haben, was sie durchlitten haben, wo sie Fehler gemacht haben. Und ich finde es einen ganz wichtigen Punkt, auch zu verdeutlichen, was für Fehler das waren, denn auch wenn es oft das Gegenteil ist, aber ich glaube daran, dass wir aus der Geschichte lernen können und aus den Fehlern durchaus lernen können, die damals gemacht wurden. Und deswegen schreibe ich auch die historischen Romane, um sowas aufzuzeigen, um diese Möglichkeit zumindest zu geben.
Das war eine schöne Antwort, Marita. Wie ist es bei dir?
Ja, das ist so ähnlich. Also zumindest mein ersten Buch über Hexenverfolgung, da war es mir ein Anliegen, mal eine Verfolgungswelle aus einer psychologischen Perspektive zu beschreiben. Es ist kein großer Unterschied zu dem, was die Judenverfolgung im Nazireich ausmachte. Es gibt viele andere Massenphänomene. Wir sagen, als Psychologen haben wir auch bestimmte Begriffe für. Wie entwickelt sich das? Opfertäter, Mitläufer und so weiter. Das hat mich sehr fasziniert, das mal aus der Perspektive nachzustellen. Ja, und dann ist es halt natürlich auch so, mich hereinzuversetzen. Was hieß das für die Menschen? Dann steht dann halt in einer trockenen historischen Quelle, zitiert von einem Chronisten, und das Land rundum wurde verwüstet. So, das steht dann da, ja. Und sich da mal reinzuversetzen, wie ging's denn den Menschen, ja? Ohne jetzt das, sagen wir mal, voyeuristisch zu beschreiben, aber mir mal vorzustellen, was machte das mit deren Leben und wie sind eben halt auch die Menschen damals damit umgegangen? Ich erlaube mir manchmal halt auch Phänomene zu beschreiben, ohne sie so zu benennen, die es damals auch gegeben haben muss. Heute nennen wir sie posttraumatische Belastungsstörung. Ich kann mir nicht denken, dass vor 500 oder 1000 Jahren Menschen Gräueltaten halt einfach überstanden haben, ohne psychische Schäden. Sich sowas halt auch versuchen mit aufzunehmen, ohne es natürlich jetzt modern zu benennen. Ja, einfach, wie ging es Menschen in vergangenen Zeiten? In einen Zeiten, die wir uns heute gar nicht mehr vorstellen können. Also ich wollte in keinem einzigen meiner Bücher Frau gewesen sein, zu dem Zeitpunkt, zu dem sie spielen zum Beispiel.
Gut, wir sind mit der Zeit auch schon fast durch. Deswegen nur eine kleine Abschlussfrage. Eure besten Anekdoten. Was ist das Skurrilste, Lustigste, meinetwegen auch Schrecklichste, was ihr bei der Recherche an historischen Informationen jemals gefunden habt?
Also Schönste, ich greife jetzt einfach das Schönste auf. Mich hat die Recherche eben nach Italien, nach Süditalien gebracht und einfach diesen Reichtum da an Eindrücken mitzunehmen. Und witzigerweise habe ich da kurz vor der Burg in Neapel dann auch noch einen Leser aus München getroffen. Also die Welt ist voller Zufälle.
Ja, ich gehe mal eher in die skurrilste Ecke. Ich bin manchmal auf Episoden gestoßen, die hätte ich mich nie gewagt zu erfinden. Ja, zum Beispiel Blut und Seide, in meinem zweiten Buch, empfängt Rudolf I. von Habsburg den ihm huldigenden Ottokar II. Von Böhmen, der prächtig gekleidet ist mit Hermelin, in abgetragenen Kleidern, um sich mehr oder weniger dafür zu rächen, dass der den vorher immer diesen Erbärmlichen von der Habichtsburg genannt hat. Sowas hätte ich mich nie gewagt zu erfinden. Aber die Geschichte gibt einem dann quasi manchmal Informationen über Ereignisse, die man sich selber so nicht vorgestellt hätte, ne? Und dass eine Gräfin den mächtigsten Reichsfürsten der Zeit auf der Mosel kidnappen lässt, 6 Wochen auf ihrer Starkenburg festhält, wie die Loretta von Starkenburg-Sponheim, und dann die einzige Fehde von 50 gegen ihn gewinnt und der danach auch noch 2 Monate freiwillig da bleibt, das ist auch was, was ich mir niemals hätte zu erfinden gewagt.
Gut, dann danke ich vielmals für das nette Gespräch mit euch beiden. Danke vielmals, dass Sie uns zugehört haben. Habt ihr beide vielleicht noch ein paar Minuten Zeit, falls es Fragen gibt, dann können die gerne einfach zu uns nach vorne kommen oder wir stellen uns hier an die Seite und machen Platz für das Nächste. Vielen Dank.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.